Guten Abend, ich begrüße alle ganz herzlich zu dem letzten Teil über den dritten Johannesbrief. Wir kommen heute zu den Versen 11 bis 15, aber des Zusammenhangs wegen lese ich doch nochmals den ganzen Brief ab Vers 1. Darf ich bitten, Jerry, dass du das für mich machst?
Der Älteste, dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, weil es deiner Seele wohl geht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und Zeugnis ablegten von deinem Festhalten an der Wahrheit, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größeren Freude als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, treu tust du, was irgend du an den Brüdern, und zwar an Fremden tust, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Versammlung. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich an seine Werke erinnern, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Und sich hiermit nicht begnügt, nimmt er die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Versammlung. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Denn Demetrius ist Zeugnis gegeben worden von allen und von der Wahrheit selbst. Aber auch wir geben Zeugnis, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen. Und wir wollen mündlich miteinander reden. Friede sei dir, es grüßt dich die Freunde, grüße die Freunde mit Namen.
Vielen Dank. Wir haben uns letztes Mal noch beschäftigt mit Diotrephes in Vers 9. Das war ein Machtmensch in der Gemeinde. Und zwar sagt ja Johannes in Vers 9, ich schrieb etwas an die Gemeinde, aber Diotrephes, der gerne unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Und da haben wir gesehen, es geht hier um ein Machtproblem in der Gemeinde. Und dieser Diotrephes wollte Macht für sich und oder Autorität für sich, und darum konnte er andere Autorität nicht anerkennen. Darum heißt es, Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Und da spricht Johannes von sich als dem letzten Apostel, der damals noch lebte, in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts. Also Autorität an sich reißen und andere Autorität ablehnen. Und das war das Urproblem der Sünde. Wo hat die Sünde begonnen? Noch früher, denn im Garten Eden gab es bereits den Satan. Also, dieser Sturz des Luzifer im Himmel. Und zwar war das ein Machtproblem. Das sehen wir sehr gut in Jesaja 14, wo der Prophet den König von Babylon in der Endzeit beschreibt und seinen Sturz. Aber er geht in der Prophetie plötzlich über diesen Menschen hinaus und beschreibt den bösen Geist, von dem der König hier als besessen beschrieben wird, nämlich den Satan. Jesaja 14, Vers 12, liest du 12 bis 14.
Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes, meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhe, mich gleich machen dem Höchsten.
Ja, also da sehen wir Satan, übrigens das Wort Glanzstern im Lateinischen lautet Lucifer. Also dieser Name kommt aus der lateinischen Bibelübersetzung. Aber geht eigentlich zurück auf Jesaja 14, 12, Glanzstern. Er wurde zur Erde gestürzt, zur Erde gefällt, Vers 12. Und eben sein Problem war, gemäß diesen Versen,
ja, er wollte sich erheben.
Er wollte sich erheben, er wollte sich, ja sagst du,
den Eigenwille.
Also der Eigenwille.
Er wollte sich erheben über Gott und dem Höchsten gleich machen.
Genau, er wollte sich eben gegen Gottes Autorität erheben. Er sagt nicht höher als Gott, denn eine höhere Autorität als Gott gibt es gar nicht. Darum kann er nicht sagen höher. Aber er wollte sich Gott gleich machen. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Aber eben etwas Höheres als der Höchste gibt es nicht. Darum kann er nur sagen gleich machen. Und du sagtest Eigenwille, wenn man ein bisschen anders betont, nämlich ein bisschen unnatürlich übertrieben, merkt man das sofort in diesen Versen. Zum Himmel will ich aufsteigen. Und dann hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Das ist alles abhängig von ich will. Nicht wahr? Ich will hinaufsteigen. Ich will meinen Thron erheben. Ich will mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Und dann Vers 14 nochmals, ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen. Und das nächste Verb ist auch abhängig von ich will mich gleich machen dem Höchsten. Ich will, ich will, ich will. Das ist dieser böse, gegen Gott gerichtete Eigenwille. Und so kam es zum Sturz. Und in 1. Timotheus 3, wo es geht um die Beschreibung der Voraussetzungen für das Ältestenamt, wird genau der Zusammenhang hergestellt zu Jesaja 14. Und das ist interessant. Denn da geht es ja gerade um Autorität in der Gemeinde. Und da wird gewarnt, aber auf keinen Fall wie die Autorität, die Satan an sich reißen wollte. Darf ich bitten, Jerry, dass du uns liest, 1. Timotheus 3, 1 bis 7.
Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, der Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, bescheiden, gastfrei, lehrfähig, nicht dem Wein ergeben, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus wohl vorsteht, der seinen Kindern in Unterwürfigkeit hält und mit allem würdigen Ernst, wenn aber jemand den eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Versammlung Gottes Sorge tragen? Nicht ein Neuling, damit er nicht aufgebläht ins Gericht des Teufels falle. Er muss aber ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in Schmach und in den Fallstrick des Teufels falle.
Danke. Also noch zur Klärung. Hier wird gesprochen über Aufseherdienst in Vers 1. Und das ist dasselbe wie Ältestendienst. Das kann man schon zeigen, allein durch Titus 1, Vers 5 und 7. Dort haben wir eine Parallelstelle, wo auch die Voraussetzungen für das Ältestenamt beschrieben werden. Und da sagt Paulus in Titus 1, Vers 5, dass in jeder Stadt auf der Insel Kreta Älteste angestellt werden sollten. Und von ihnen sagt er in Vers 7, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Also der Älteste wird Aufseher genannt. Das ist das Gleiche. Und nun haben wir gesehen, 1. Timotheus 3, da werden verschiedene Voraussetzungen eben erwähnt. Und was ist schon mal grundsätzlich die Voraussetzung, um ein Ältester zu sein? Nur von dem Wort Ältester. Ja, man muss ein gewisses Alter haben. Und zwar im Griechischen heißt das Wort eben Ältester in Titus 1, Vers 5, Presbyteros. Und das heißt eigentlich nicht Ältester im absoluten Sinn, denn im Deutschen ist ja das ein Superlativ, Ältester. Oder? Wir haben gelernt in der Primarschule, alt, älter, Ältester. Also das ist der Superlativ. Und was ist dann eben die Form Ältester? Komparativ. Älterer, das ist der Komparativ, genau. Und im Griechischen ist Presbyteros effektiv ein Komparativ. Das heißt, ein relativ alter Mann. Also das müssen nicht die 90-Jährigen in der Gemeinde sein, sondern, aber sie müssen rein menschlich vom Alter her, müssen sie eine bestimmte Reife haben. Und dann wird eben gesagt in Vers 6, nicht ein Neuling. Das Wort Neuling, Neophytos, das ist eigentlich ein neuer Pflänzling. Das meint also ganz speziell ein frisch Bekehrter. Und Paulus sagt ja in 1. Korinther 3, er hat gepflanzt in Korinth und Apollos hat begossen. Aber Gott hat das Wachstum gegeben. Und wenn Paulus sagt, ich habe gepflanzt, will er damit sagen, ich habe in Korinth evangelisiert und die Leute in der Gemeinde sind zum Glauben gekommen durch seine Evangelisationsarbeit. Und durch den Lehrdienst von Apollos wurden sie weitergeführt, das heißt begossen. Aber Gott hat gewirkt, dass sie dann geistlich wuchsen. Also, von daher kann man begründen, ein Neuling, also ein neuer Setzling, das ist ein frisch Bekehrter. Aber da wird gesagt, da ist eine besondere Gefahr, dass er sich aufblähen könnte, dadurch, dass er Autorität in der Gemeinde bekommt. Und das ist ganz gefährlich, weil er könnte dann ins Gericht des Teufels fallen. Und die Elberfelder hat hier eine hilfreiche Fußnote. Hast du das auch bei dir, Fußnote 12?
Das heißt, sich überhebend wie der Teufel und so unter dieselbe Strafurteil Gottes falle.
Ja. Also, dass er eben das nicht erträgt, so viel Autorität zu haben. Und dass er dadurch eben zu Fall kommt. Und das kann eben auch sein, wenn grundsätzlich ein Ältester eben nicht ein Ältester ist, sondern ein Jüngerer, das kann dazu verleiten, dass er eben hochmütig wird und die Macht, oder besser gesagt Autorität, dann missbraucht. Natürlich ist man als Älterer auch nicht gefeit vor Machtmissbrauch. Aber die Gefahr ist einfach besonders da, und darum wird das hier auch gesagt, nicht ein Neuling, damit er nicht aufgebläht ins Gericht des Teufels falle, also um das gleiche Urteil kommt. Und wir haben Beispiele, wie Menschen eben in böser Art Autorität an sich gerissen haben im Alten Testament. Zum Beispiel, was fällt gerade so ein? Aaron, ja, wie? Ja, wir können gerade mal aufschlagen, wo das so war. In 4. Mose 12. Gott hat Mose die Autorität gegeben, das Volk Israel zu führen. Und schließlich übrigens nicht ganz allein, Denn schon sein Schwiegervater Jethro hat ihm gesagt, dass das schaffst du nicht. Also er hat es mit anderen Worten gesagt, aber das hat es bedeutet, du wirst ausbrennen. Du musst unbedingt die Verantwortung auf andere übertragen können. Und tatsächlich wurden ihm dann eben 70 Älteste beigesellt. Mit denen zusammen hat er das Volk geführt. Und auch Aaron hat Autorität bekommen, eben als Hoherpriester. Aber jetzt sehen wir, da gibt es ein Problem in 4. Mose 12, Verse 1 bis 3 bitte.
Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sprachen, hat der Herr nur mit Mose allein geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es. Der Mann Mose aber war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Da sprach der Herr...
Ja, das reicht schon. Danke. Also was man mal auffällt, wer wird da zuerst genannt?
Miriam.
Also seine Schwester hat ein Problem mit ihm, mit Mose. Und zwar war es auch ein Autoritätsproblem. Sie war eine Prophetin. Und dann eben Aaron, sein Bruder, der Hoherpriester sein durfte. Aber irgendwie hatten die doch ein Problem mit Autorität. Nicht, weil sie gar keine gehabt hätten. Aber sie waren nicht zufrieden mit dem Maß, das Gott ihnen zugeteilt hatte. Sie wollten mehr. Und interessant ist jetzt eben, Miriam wird zuerst genannt. Im Hebräischen ist es noch stärker. Auf Hebräisch heißt es, und es redete Miriam und Aaron. Nicht und es redeten, ja? Das Verb ist weiblich, bezieht sich auf Miriam. Und es redete Miriam. Also im Hebräischen ist es redete, ist eigentlich sie redete. Ist ein Wort, aber da kann man unterscheiden, ob das männlich oder weiblich ist. Schlecht für alle Genderleute. Aber im Hebräischen können die Verben unterscheiden. Zum Beispiel, du redest. Ist ein Wort, Tedaber. Das heißt, du sprichst, aber du bist ein Mann. Und wenn man sagt Tedabri, dann heißt es, du redest, aber es heißt, du redest als Frau. Und eben in der dritten Person ist das genau so. Also man muss immer sich genau überlegen, wenn man jemanden anspricht mit du, ob man eine Frau meint oder einen Mann. Ja. Also hier wird das weiblich betont, es redete Miriam und Aaron gegen Mose. Wegen der kuschitischen Frau und so weiter. Also das macht klar, Miriam war in dieser Rebellion gegen Mose führend und sie hat Aaron mitgerissen. Wir hatten das schon früher im Leben von Aaron, dass er mitgerissen wurde. Wo? Bei dem goldenen Kalb in 2. Mose 32, das hätte er nicht gemacht. Aber das Volk hat das gefordert und er hat das gemacht. Also er hatte die Gefahr, er war zwar ein Mensch, der Autorität hatte, aber er war leicht von anderen beeinflussbar. Das gibt es auch. Für im Volk Gottes die Autorität tragen, aber leicht eben wie ein Fähnchen im Wind geleitet werden. Und nun sieht man aber, die hatten wirklich ein Problem wegen der kuschitischen Frau, die Mose genommen hatte. Nun, das bezieht sich offensichtlich auf Zippora, die ja aus Midian, in Midian kennengelernt hatte, in dieser Zeit, als er als 40-Jähriger, nachdem er als 40-Jähriger aus Ägypten geflohen war, und da wurde er Hirte in der Wüste, und in Midian hat er dort die Zippora und ihre Familie kennengelernt und hat sie geheiratet. Und in der Bibel wird Midian, zum Beispiel in Habakkuk 3, auch mit Kusch in Verbindung gebracht. Also da ist eine ethnische Beziehung da gewesen durch Mischung. Und darum kann man daran denken, dass eben diese kuschitische Frau ist Zippora. Aber wir wissen ja, indem Mose dann zum Gesetzgeber wurde, der das Gesetz Gottes Israel übergeben musste, da wurde Israel gewarnt, ihr dürft keine fremdländischen Frauen heiraten. Zum Beispiel in 5. Mose 7 ist das ganz klar ausgeführt. Und jetzt gab es natürlich ein gewisses Problem, aber Mose war ja mit einer Kuschitin verheiratet. Nun, muss man natürlich bedenken, dieser Heiratsschluss war, bevor das Gesetz gegeben wurde. Aber ganz unabhängig davon, das war kein Problem, weil diese Frau war keine Götzendienerin. Sogar ihr Vater war ein Priester Gottes, Jethro, Reguel, so heißt er in seinem Doppelnamen, war Priester Gottes des Höchsten in Midian. Genauso wie schon früher in Kanaan Melchisedek, König von Salem, Priester des wahren Gottes war. Und so war das eben nicht irgendwie ein Problem, in dem Sinn, dass Mose eine Ungläubige geheiratet hätte. Und wir wissen auch, Ruth, im Buch Ruth, war eine Moabitin und die konnte Boas heiraten. Warum? Weil sie eben den Göttern Moabs den Rücken gekehrt hatte und sie hatte sich ganz klar entschieden, unter den Flügeln des Gottes Israels Zuflucht zu nehmen. So trat sie über zum Volk Gottes. Also da war kein Problem. Aber irgendwie konnte man denken, ja, ist das irgendwie eine Schwachstelle bei Mose, dass er eigentlich eine Nicht-Israelitin zur Frau hatte. Aber es war ihm kein Problem. Aber es war ein Punkt, wo man ihn leicht angreifen konnte, zu Unrecht, ja. Und so haben sie gegen ihn gesprochen. Aber wir sehen, das eigentliche Problem war versteckter. Das kommt nämlich nachher in Vers 2. Hat der Herr nur mit Mose allein geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Sie fühlten sich zurückgesetzt. Ja, Mose meint, nur er sei wichtig. Hat er nie gesagt. Und natürlich war es das wichtig, was Miriam gemacht hat. Und sie war gerade unter den Frauen eine Führerin. Wir sehen das nach dem Durchzug durchs Rote Meer. Sie nahm das Tamburin und sie hat den Gesang der Frauen. Und wenn man die Hochrechnung macht, 600.000 Männer über 20 Jahren waren damals. Und ihre Frauen, 1,2 Millionen. Und ihre Kinder, dann war das unter Umständen ein 4-Millionen-Volk. Und Miriam war die Anführerin der Frauen, also von Millionen Frauen und Mädchen. Ja? Also sie war nicht einfach ohne Bedeutung. Sie war sehr bedeutungsvoll, aber irgendwie diese Eifersucht. Mose meint, er sei wichtiger und besser. Hat er gar nicht gesagt. Und auch Aaron, der einmal im Jahr hineingehen durfte ins Allerheiligste, das war eine unglaubliche Stellung. Nur er vom ganzen Volk Israel. Natürlich bei Mose war es noch anders. In 4. Mose 6 sehen wir, dass er jederzeit ins Heiligtum hineingehen konnte. Das war ein absoluter Sonderfall. Aber da war eben eine Eifersucht da. Obwohl man selber schon so beschenkt war von Gott. Und so sieht man, Eifersucht kommt nicht nur unbedingt von da, wo die Leute das Gefühl haben, ich bin übergangen worden vom Herrn. Mir hat der Herr nichts gegeben. Aber gerade solche, die schon große Verantwortung und Bedeutung hatten, werden eifersüchtig auf einen, der wie Mose mehr hatte. Aber schön ist es dann, der nächste Satz in Vers 2, und der Herr hörte es. Der Herr nimmt das immer wahr, was geschieht unter den Menschen und auch in den Herzen, ganz versteckt. Und dann wird in Vers 3 eben gesagt, der Mann Mose aber war sehr sanftmütig. mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Und das Wort sanftmütig ist sehr interessant. Hebräisch Anan bedeutet außer sanftmütig sich unterwerfend. Also er war fähig, sich der Autorität Gottes und seines Wortes zu unterstellen. Und das gab ihm eben die gute Voraussetzung, ein guter Führer im Volk Gottes zu sein. Und zwar also sich unterwerfend, das Wort wird gebraucht in der Bibel im Sinn von unterwerfend dem Willen Gottes, dem Gesetz und auch Gottes Geschichtslenkung. In den Psalmen die Sanftmütigen, das ist der Überrest Israels, der immer wieder so bezeichnet wird, der durch die große Drangsal in der Zukunft hindurchgehen wird und sich fragen kann, warum müssen wir so Schlimmes erleben? Schlimmer, als es war seit Anfang der Welt. Schlimmer als im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Der Herr sagt ja, es wird so schlimm sein, wie es nie war seit Anfang der Schöpfung, noch je. Aber sie unterstellen sich Gottes Geschichtslenkung in der Zukunft. Also, sich unterwerfend dem Willen Gottes, dem Gesetz, dem Wort Gottes und der Geschichtslenkung Gottes. Und dann haben wir noch ein zweites Beispiel, gerade im Zusammenhang. Ich meine jetzt im Zusammenhang mit Mose. Ja, Absalom ist natürlich auch ein gutes Beispiel, der ein Prinz war, aber die Stellung seines Vaters wollte. Sogar in der Familie ist diese Eifersucht möglich. Und wenn du schon Absalom erwähnst, in 2. Samuel, wie hat er das geschafft, dass die Leute dann schließlich auf seine Seite traten, anstatt auf die seines Vaters? Kannst du das gerade noch kurz in Erinnerung rufen?
Ja, er hat sich Wagen und Pferde angeschafft.
Jawohl, also er hat sich Militärmacht an sich geschart.
Er hat Gericht gehalten.
Ja, Gericht gehalten, und zwar wie? Ja, also er hat eigentlich die Leute, die zur Rechtsprechung seines Vaters gehen wollte, hat gesagt, kommt zu mir. Und er hat ihnen das gegeben, was sie wollten. Das heißt, er hat also die von Gott gegebene Rechtsprechung, und das bedeutet anhand der Bibel erklären, was ist Gottes Wille. Heute könnte das auch Seelsorge sein. Hat er benutzt, um die Leute gegen den Vater zu drehen. Unglaublich. Das sind Methoden, wie man Macht an sich reißen kann. Aber sehr subtil natürlich. Und da braucht es auch Zeit. Aber jetzt noch im Leben von Mose. Ja, genau, die Rotte Koras. Das wäre 4. Mose 16. Und da ist es auch ganz interessant, wenn wir ein paar Verse lesen, um zu sehen, um wen es sich da handelte. Liest du, Jerry, 4. Mose 16, 1 bis 3.
Und Korah, der Sohn Izhars, des Sohnes Gehats, des Sohnes Levis und der Nahmes, und mit ihm Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens. Und sie standen auf gegen Mose mit 250 Männern von den Kindern Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufenen der Versammlung, Männer mit von Namen. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen: Lasst es genug sein, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, und der Herr ist in ihrer Mitte. Und warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn?
Ja, da sehen wir also, Korah war in diesem Aufstand gegen Mose nicht allein, sondern hatte eine ganze Rotte mit sich. Und zwar standen davor 250 Männern, die waren Männer von Namen. Sieht man das am Schluss von Vers 2. Das heißt, das waren Leute von Rang und Bedeutung in Israel. Aber die waren nicht zufrieden mit dem, was der Herr ihnen gegeben hatte. Und also auch wieder schon solche, die Macht hatten, Autorität hatten, aber noch mehr wollten. Und es war auch da wieder Eifersucht. Sie sagen gegenüber, es war ja gegen Mose und gegen Aaron gerichtet, Vers 3, warum sie sich das Recht herausnehmen, diese Stellung, die sie hatten, einzunehmen. Eben, Aaron war der einzige Hohepriester und der einzige, der einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen durfte. Und bei Mose war es sogar so, er durfte jeden Tag ins Allerheiligste und durfte mit Gott sprechen, von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund mit seinem Freund spricht. So wird uns das ja vorgestellt in 4. Mose 12. Und die waren nicht zufrieden. Die sagten, meint ihr, ihr seid etwas Besseres? Wir können das auch. Und da sehen wir, sie haben hier den gabenorientierten Ansatz genommen, um die von Gott gegebene Stellung in Frage zu stellen. Das ist sehr aktuell, denn heute wird auch mit dem gabenorientierten Ansatz wird gesagt, Frauen können genau das Gleiche wie Männer. Und darum stimme zum Beispiel das Schweigegebot in der Gemeinde, 1. Korinther 14, 34, und das Lehren mit Autorität in 1. Timotheus 2 nicht mehr mit den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen überein. Und darum, es geht darum, was kann eine Frau, und wenn sie es kann, nämlich super gut predigen, dann darf sie es auch in der Gemeinde. Aber es geht um die Frage, ob wem Gott welche Aufgabe gegeben hat. Und natürlich konnten Korah und seine Rotte, die konnten genau die gleichen Aufgaben auch tun. Die hätten auch die Räucherpfanne der Priester nehmen können und räuchern können damit. Hätten auch am Yom Kippur ins Allerheiligste hineingehen können mit der Blutschale des Opfers, um das auf die Wunderslade einmal zu sprengen und siebenmal auf den Boden. Natürlich hätten sie es gekonnt, aber Gott hat ihnen diese Aufgabe nicht gegeben. Das ist der Unterschied. Es geht nicht nur um die Frage, kann einer oder kann er nicht, sondern was hat Gott als Aufgabe gegeben? Und Eifersucht spielt da eine sehr große Rolle. Und jetzt können wir natürlich noch mehr Beispiele zusammensuchen aus dem Alten Testament, beliebig viele, aber jetzt noch im Neuen Testament im Zusammenhang mit dem Herrn Jesus. Ein Grund, warum der oberste Gerichtshof den Herrn Jesus abgelehnt hatte, war,
weil er sich selber Gottes Sohn nannte.
Ja, genau, aber ich meine jetzt ein Grund im Zusammenhang mit unserem Thema Autorität und Macht. Aber es hängt natürlich schon damit zusammen, was du sagst. Ja, wir können mal aufschlagen in Matthäus 21. Jesus hat sich nicht unter die Pharisäer gestellt, genau. Und noch mehr, Matthäus 21, da spricht der Herr Jesus mit führenden Priestern und Ältesten des Volkes, also Leute vom Sanhedrin, Matthäus 21, Vers 23, und da sagt er ihnen ein Gleichnis. Und schließlich merken sie, dass er von ihnen spricht. Und zwar heißt es in Matthäus 21, Vers 37, liest du, Jerry?
Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergers kommt, was wird er zu jenen Weingärtnern tun? Sie sagen zu ihm, er wird jenen Übeltäter auf schlimme Weise umbringen und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abliefern werden zu ihrer Zeit. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen?
Ja, und so weiter. Also, sie merken dann, dass er von ihnen spricht. Das heißt also, diese Weingärtner, die den Sohn des Besitzers umbringen wollten, Die haben das gemacht aus Neid, Eifersucht. Dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Ich kann mir sich vorstellen, in diesem gleichen Matthäus, Kapitel 21 von Matthäus, da wird beschrieben, wie der Herr Jesus in den Tempel hineinging und alle Verkäufer hinaustrieb. Aber diese führenden Richter, die hatten die Erlaubnis gegeben, man darf da in der königlichen Säulenhalle verkaufen. Und jetzt kommt ein Mann aus Galiläa und sagt, das geht gar nicht. Dann war ihnen klar, also er beansprucht eine größere Autorität als der oberste Gerichtshof. Und sie hätten aber erkennen müssen, er ist der Messias. Und er hat sich als Messias 3 Jahre lang ausgewiesen. Aber sie waren eifersüchtig. Sie wollten nicht, dass er bestimmt, was darf getan werden und was nicht. Opfertiere darf man nicht verkaufen im Tempel. Sie sagten, man darf das verkaufen. Und er hat gesagt, am Sabbat darf man das und das tun, nämlich heilen. Weil Leben retten höher steht als Leben verderben lassen. Und sie haben gesagt, nein, am Sabbat darf man das nicht tun. Und in allen möglichen Fragen, die sie als oberste Gesetzgeber Israels anders entschieden, hätten sie das eben drehen müssen und sagen müssen, oh, wir haben uns geirrt, da, wir haben uns da geirrt, wir haben uns da geirrt. Aber er legt die Bibel richtig aus. Und das war eine Eifersucht. Sie sahen, dass er besser auslegte und besser erklären konnte als sie. Und darum musste aus ihrer Sicht der Erbe getötet werden. Ja, das als Hintergrund zum dritten Johannesbrief. Dann sieht man das Problem hier in der Gemeinde. Diotrephes will gerne der Erste sein und lehnt die Autorität des Apostels ab. Und wie hat er sich diese Autorität sichern wollen? Das ist Wiederholung vom letzten Mal. Nämlich?
Alle, die vergeben waren, hat er hinausgeworfen.
Genau, also die, die zu dem Apostel Johannes standen, die hat er aus der Gemeinde hinausgetan. Und was hat er noch gemacht?
Er hat ihnen verwehrt, die kommen wollten.
Ja, also er hat denen gewehrt, die Brüder aufnehmen wollten.
Selber hat er auch keine aufgenommen.
Und selber?
Selber hat er auch keine Brüder aufgenommen.
Ja, also er hat eben abgelehnt und er hat solche, die dann diese Abgelehnten, von ihm Abgelehnten aufnehmen wollten, denen hat er gewehrt und sie schließlich aus der Gemeinde hinausgestoßen. Und noch etwas hat er gemacht?
Böse geredet.
Und da sehen wir, böse Reden, das kann einen unglaublichen Schaden anrichten. Man könnte denken, ja, böse Reden. Das sagt einer und dann ist verklungen, vorbei. Aber wir sehen, dass der Teufel effektiv ein Interesse hatte, den Dienst von Johannes ganz am Schluss seines Lebens kaputt zu machen, zu schädigen. Und zwar eben durch einen, der mit bösen Worten dagegen redet. Ich habe letztes Mal schon erklärt, das Wort Flyareo, hier übersetzt mit bösen Worten gegen uns schwatzen, bedeutet auch Unsinn reden, leere Anschuldigungen vorbringen. Aber es ist so, man kann falsche Anschuldigungen vorbringen. Bei gewissen Leuten werden die irgendwie doch einen guten Boden finden, wo es wachsen kann. Und darum ist auch das eben sehr erfolgreich. Wir haben im Titusbrief den Ausdruck verleumderisch. Da werden die Gläubigen gewarnt, dass sie nicht verleumderisch sind. Können wir mal aufschlagen. Titus 2, Vers 3.
Die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es den Heiligen Stand geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein,
Ja, das reicht. Also, nicht verleumderisch. Weiß jemand, was für ein Wort hier steht? Für verleumderisch. Ja, es wird für Satan gebraucht. Das ist das griechische Wort Diabolos. Diabolos heißt Verleumder als Hauptwort und als Adjektiv verleumderisch. Und woher kommt das Wort Diabolos? Wie ist das zusammengesetzt? Das wissen wir wahrscheinlich. Ja, Dia, durch, und Bolos, werfen. Und zwar unser Wort Ball im Deutschen ist verwandt, urverwandt mit dem griechischen Bol. Ja? Also durchwerfen, kann sich so richtig vorstellen, wenn man so einen guten Ledersack, einen Fußball, echten Fußball in einen Porzellanladen reinschmeißt, ein paar Mal, dann klirrt es so wunderbar und alles ist durcheinander und kaputt. Und genau das bewirkt Verleumdung. Es gibt ein Durcheinander, wie in einem Porzellanladen, bei dem man einen Ball herumschmeißt, einen wirkungsvollen Ball, und am Schluss weiß man gar nicht mehr, was ist jetzt und wie ist wie da das gemeint und wer hat das gesagt. Und. Es gibt eine Konfusion, die man praktisch, menschlich gesprochen, nicht mehr entwirren kann. Das ist das Werk von Satan. Er ist der Diabolos, der Durcheinanderwerfer im Sinn. Durcheinanderwerfen durch Verleumdung, das ist nämlich gemeint. Es geht um Verleumdung, die eben alles durcheinander wirft. Ja, und dann gibt es noch eine Stelle im Alten Testament, die diese Problematik ganz feierlich auf den Punkt bringt. Es geht um 7 üble Dinge. Das Übelste ist Nummer 7. Da müssen wir aufschlagen, Sprüche 6. Liest du Sprüche 6, 16 bis 19.
6 sind es, die der Herr hasst, und 7 sind seiner Seele ein Greuel. Hohe Augen, eine Lügenzunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen hinlaufen. Wer Lügen ausspricht als falsche Zeugen und wer Zwietracht ausstreut zwischen Brüdern.
Ja, also das ist ein Zahlenspruch. Es gibt ja verschiedene Stellen mit Zahlensprüchen, zum Beispiel Sprüche 30, gibt es mehrere Beispiele. Dann Hiob 5 und Amos 1 und 2 und auch hier. Es wird immer zuerst eine Zahl tiefer genannt. Hier 6 sind es, die der Herr hasst. Und dann wird die höchste Zahl betont. 7 sind seiner Seele ein Greuel. Und 7, das ist das Schlimmste. Alles ist schlimm, aber 7 ist das Schlimmste. Das wäre also hier in dieser Aufzählung, welcher Punkt? Ja. Wenn Brüder, die in Freundschaft zusammen waren, plötzlich getrennt werden. Das ist Nummer 7. Der Seele des Herrn ein Gräuel. Und die einzelnen Punkte sind hohe Augen, also Hochmut. Dort fängt auch das Problem an bei Diotrephes. War Hochmut. Dann eine Lügenzunge, nicht bei der Wahrheit bleiben. Jetzt kann einer sagen, ja, aber das wird ja nochmals gesagt in Vers 19. Wer Lügen ausspricht als falscher Zeuge, das ist nicht das Gleiche. Lügen im Alltag ist nochmals zu unterscheiden, wenn es geht, zum Beispiel um ein Problem wird geklärt. Und dann wird befragt, war das so? Kann man das so sagen? Hast du das so gehört? Er sagt, ja. Und es ist gelogen. Also dann, wenn man quasi als Zeuge auftritt und da falsche Aussagen macht, das ist noch schlimmer. Lügen ist immer schlimm und ist ein No-Go für Christen. Aber wenn man quasi in den Zeugenstand gezogen wird und in einer Sache hinstehen muss und dann lügt, Das ist eben hier, wer Lügen ausspricht als falscher Zeuge. Also alle diese Punkte machen Beziehungen kaputt, aber das Schlimmste ist, wer Zwietracht ausstreut zwischen Brüdern, die in Eintracht zusammen waren. Und genau das hat ja dieser Diotrephes bewirkt. Er hat die Gemeinde gespalten. Und ein solcher Mensch wird im Neuen Testament genannt. Wie? Lügenbold? Nein. Aber, ja, schlagen wir es doch auf. Titus. Titus 3. Da geht es um einen sektierischen Menschen. Und da muss ich vielleicht erklären, das Wort Sekte im Neuen Testament wird benutzt für eine Gruppierung, die sich an eine bestimmte Lehre hängt und sich mit dieser Lehre von den übrigen des Volkes Gottes abtrennt. Mit einer Speziallehre, ja? Aber das Wort Heresis kann auch bedeuten eine Irrlehre. Zum Beispiel in 2. Petrus 2, verderbliche Sekten neben einführen, das sind verderbliche Lehren. Aber eben ein sektierischer Mensch ist einer, der die Gemeinde spaltet. Und da kann er irgendeine Frage reinbringen, die dann quasi einen Bruch auslöst in der Gemeinde. Und da wird gesagt, in Titus 3, Vers 10, wie man damit umgehen muss.
Einen sektiererischen Menschen weise ab, nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, wobei er durch sich selbst verurteilt ist.
Das ist ja wie beim Fußball. Oder? Gelbe Karte, rote Karte. Und da ist er weg. Nicht lange. Nicht lange herummachen. Weil je länger er seinen Einfluss haben kann, desto mehr macht er die Gemeinde kaputt. Also, einmal verwarnen, zweimal und dann ist fertig. Weise ab. Da könnte jemand sagen, aber es hat ja mit Liebe nicht viel zu tun. Ja, aber die Liebe, die muss vorher gewirkt haben. Es gibt einen Punkt, wo die Gemeinde geschützt werden muss. Das Gleiche haben wir auch in Römer 16, Vers 17.
Ich ermahne euch aber, Brüder, auf die zu achten, die Zwiespalt und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihren eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen.
Danke. Also, hier wird gesagt, es gibt solche, die richten Zwiespalt an. Also genau wie das Gleiche von Sprüche 6, dieses siebte, Brüder auseinanderbringen. Zwiespalt und Ärgernis, das meint eine Falle, wo man drüber stolpert und zu Fall kommt. Und dann heißt es, die richten das an, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. In Römer 12 haben die Römer gelernt, die Wahrheit von dem einen Leib und der Einheit der Gläubigen. Und wenn eben entgegen dieser Lehre Spaltung hineingebracht wird in die Gemeinde, dann heißt es hier nicht, dann müsst ihr noch mehr Liebe üben, sondern heißt es, wendet euch von ihnen ab. Das ist die Notwendigkeit, damit nicht noch mehr Schaden entsteht. Und natürlich wird man dann sagen können, aber das sind so nette Leute eigentlich. Schöne Reden, süße Worte. Und die Arglosen, das sind die, die das Problem, das versteckte Problem nicht erkennen, die werden dadurch verführt. Ja, Melanie?
Dürfte man den Vers anfügen, wo es heißt, dass man so hinaus tun muss, damit sie die Möglichkeit bekommen, Buße zu
Natürlich, das ist genau der gleiche Grundsatz, der hier gilt, in Römer 16 und dann auch Titus 3, wie bei dem Ausschluss. In 1. Korinther 5 wird ja über Ausschluss gesprochen, wegen schwerer Sünde. Und das Ziel ist immer, dass so jemand zur Buße kommt. Es geht nicht einfach, dass jemand weg ist, aber dass er zur Buße kommt. Und jetzt, was wir gelesen haben in beiden Stellen, da ist einfach der Aspekt von dem Schutz der Gemeinde im Vordergrund. Aber dieser Gedanke, der muss immer dabei sein. Also Wiederherstellung muss immer unser Gedanke sein. Sehr gut. Ja, gehen wir zurück zu dritten Johannesbrief. Ja, Daniel? Ja, unbedingt. Also beten für solche, dass sie wiederhergestellt werden. Das muss immer das Ziel sein. Und das sehen wir auch sehr schön im 1. Korintherbrief, Kapitel 5. Dort geht es eben um das Thema Ausschluss aus der Gemeinde. Und dann sieht man aber, wie nach einem Jahr diese Person, um die es ging, zur Umkehr gekommen war. Und dann waren plötzlich die Korinther zu streng. Und Paulus sagt in 2. Korinther 2, dass sie gegenüber diesem Menschen jetzt Liebe üben sollten und ihm vergeben sollten, damit so einer nicht durch übermäßige Traurigkeit verschlungen wird. Also, man kann dann plötzlich in die andere Richtung hart sein gegen solche, die Buße getan haben und wirklich die Umkehr deutlich gemacht haben. Und dann ist nicht der Platz für Härte, sondern ist der Platz eben, um zu ermutigen. Und das wird genauso schön in 2. Korinther Kapitel 2 aufgezeigt. Ja, jetzt gehen wir weiter in 3. Johannes, Vers 11. Also gerade im Zusammenhang mit diesem Diotrephes kommt dann der allgemeine Grundsatz: Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Also dieses Beispiel von Diotrephes, das ist hier geschrieben, damit wir das unbedingt vermeiden. Aber gute Beispiele, die sind darum gegeben in der Bibel, damit wir es nachahmen. Also in 3. Johannes 1, Vers 5, liest du nochmals, da hatten wir ein positives Beispiel.
Geliebter, treu tust du, was irgend du an den Brüdern, und zwar an Fremden tust, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Versammlung. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden.
Ja, also da geht es um Brüder, die als Missionare hinausgegangen sind, und sie haben auch darauf geachtet, dass sie das Geld nicht vom falschen Ort als Unterstützung bekommen, nicht von den Ungläubigen. Und die waren wirklich ein Beispiel. Johannes gibt ihnen das Zeugnis, denn für den Namen, das ist der höchste Name, der Name ist Herrn Jesus, denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Solche Beispiele muss man nachahmen. Und darum in Vers 12 fügt dann der Apostel nochmals ein Beispiel hinzu. Siehst du?
Dem Demetrius ist Zeugnis gegeben worden von allen und von der Wahrheit selbst. Aber auch wir geben Zeugnis. Und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist.
Ja, dieser Demetrius wird hier empfohlen. Das ist ein treuer Bruder. Und solche muss man nachahmen, die wirklich in der Wahrheit bestanden haben. Und es ist sehr, sehr eindrücklich, dass der Apostel Johannes persönlich diesen Demetrius empfiehlt. Das ist eigentlich eine Art Empfehlungsbrief. Nicht wahr? Der Apostel Paulus sagt ja in 2. Korinther 3, dass es eben Empfehlungsbriefe braucht. Nicht für alle, aber für gewisse Leute braucht es Empfehlungsbriefe. Nämlich solche, die nicht bekannt sind, wenn sie von einem Ort zum anderen gehen. Von einer Gemeinde zur anderen. 2. Korinther 3, Vers 1. Es geht darum, die Korinther, die ja durch Paulus zum Glauben gekommen waren, die haben Paulus in Frage gestellt. In frecher Weise. Und da musste Paulus quasi sich rechtfertigen, dass er auf dem richtigen Weg ist. Unglaublich. Und das drückte dann so aus, 2. Korinther 3, Vers 1, ein paar Verse.
Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder benötigen wir etwa wie einige Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt, durch uns in Dienst geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes.
Danke. Also, Paulus sagt, brauchen wir Empfehlungsbriefe an euch, an Korinth, oder brauchen wir Empfehlungsbriefe, die ihr für uns schreibt? Natürlich nicht. Paulus war ja bekannt und er hat ja die Gemeinde überhaupt aufgebaut. Aber er sagt, einige benötigen Empfehlungsbriefe. Und gerade die Korinther hatten einmal einen Empfehlungsbrief bekommen aus Ephesus. Den finden wir in Apostelgeschichte 18. Da war nämlich Apollos in Ephesus und hatte den Wunsch, nach Achaia, nämlich nach Korinth, zu gehen. Und da haben die Gläubigen in der Gemeinde in Ephesus einen Empfehlungsbrief geschrieben. Liest du Apostelgeschichte 18, 27, bitte.
Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen.
Ja, also der Apollos ging nicht einfach nach Korinth, niemand kannte ihn, und sagte, übrigens, ich bin ein Gläubiger und ich könnte euch auch dienen. Ja, ein Gläubiger, das kann ja jeder sagen. Ja, natürlich. Und ich bin auch sehr begabt zum Predigen, hat er nicht gesagt. Ja, dann müsste man ja auch wissen, ja, und was wirst du dann predigen? Sie kennen ihn ja nicht. Aber dadurch, dass die Gemeinde in Ephesus eben schreiben konnte, war er empfohlen und wurde von ihnen gleich aufgenommen. Und war dann wirklich sehr hilfreich, denn dann lesen wir, dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behülflich. Denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Und dann haben wir noch weitere Empfehlungsbriefe im Neuen Testament. Kommt gerade was in den Sinn? Ja, der Philemon-Brief war eigentlich ein Empfehlungsbrief für Onesimus. Genau. Und dann Römer 16. Liest du Verse 1 und 2?
Ich empfehle euch aber Phoebe, unsere Schwester, die auch eine Dienerin der Versammlung in Kenchrea ist, damit ihr sie im Herrn, der Heiligen, würdig aufnehmt und ihr beisteht, in welcher Sache irgend sie euch nötig hat. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst.
Ja, sehr schön. Hier wird also von Paulus, der damals in Korinth war und den Römerbrief schrieb, da macht er gleich noch eine Empfehlung für die Schwester Phoebe, die plante, nach Rom zu reisen. Und zwar von Kenchrea. Kenchrea ist ein Nachbar, war eine Nachbargemeinde von Korinth. Und darum konnte Paulus, der in Korinth war, sie empfehlen, weil er sie erkannte aus dieser Nachbarversammlung. Und so wurde sie empfohlen nach Rom. Und diese Schwester konnte da hinkommen und die wurde aufgenommen Es war alles klar, man musste nicht irgendwie mit, sich mit ihr beschäftigen und fragen, und wie war das bei der Bekehrung und wie hast du dem Herrn dann weiter gedient und so weiter. War alles klar, dieses Zeugnis hier. Und dann wurde sie aufgenommen. Und im Kolosserbrief hätten wir auch noch ein Beispiel. Also wir sehen eine ganze Reihe von Empfehlungsbriefen. Das ist nicht eine menschliche Erfindung, sondern ein biblisches Prinzip. Und das haben wir eben hier auch im 3. Johannesbrief, wo Demetrius wirklich als ein treuer Bruder empfohlen wird. Und dann kommt der Schluss. Ich hätte dir, Vers 13, vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben. Sondern ich hoffe, dich bald zu sehen, und wir wollen mündlich miteinander reden. Hier geht es um das Thema christliche Gemeinschaft. Und christliche Gemeinschaft kann man nicht ersetzen durch Briefe. Es ist vielleicht etwas Schönes, wenn man einen schönen Brief aus Amerika bekommt. Und ein Brief, ich rede jetzt nicht von WhatsApp, ein Brief kann man sich ja sehr persönlich ausdrücken. Und das ist ja uns in unserer Zeit, also uns, den meisten, verloren gegangen, dieses Briefe schreiben und eben dieses ganz persönlich schreiben, wie das eben früher gepflegt wurde. Und durch Briefe kann man, durch solche Briefe konnte man Leute wirklich kennenlernen. Aber es kann eben doch nicht das Reale, sich treffen und sehen, ersetzen. Das sagt Johannes hier. Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber nicht mit Tinte und Feder. Was will er? Stattdessen können wir es zusammentragen. Und zwar genauso, wie es da steht. Was will er anstatt Gemeinschaft mit Tinte und Feder? Sehen. Also wirklich direkt eine Person sehen ist nicht das Gleiche, wie sich jemanden vorstellen und über Distanz. Und dann das Zweite, was er will? Ja, und zwar, sagt er, mündlich. Wirklich von Mund zu Mund, ohne das Zwischenmedium des Briefes. Also direkt akustisch. Und heute kann man das übertragen auf Zoom. Ist je nachdem eine gute Sache. Wenn es anders nicht geht, dass man wenigstens eben über den Bildschirm Gemeinschaft hat. Also vor ein paar Tagen hatte ich das so schön erlebt. Ich war eingeladen von einer chinesischen Gemeinde in Singapur für 3 Abende Vorträge. Als bei ihnen 20 Uhr war, war halt bei uns 14 Uhr nachmittags. Und da musste ich über den Bildschirm Vorträge halten. Und ja, das war schon wunderbar zu sehen, plötzlich wird all diese chinesischen Namen, die da in der gesamten Liste der Teilnehmer sichtbar wurden. Das hat wieder schöne Erinnerungen geweckt, eben als wir in Singapur waren und diese Gemeinde auch wiederholt besucht hatten und wirklich Gemeinschaft gepflegt haben und miteinander gesprochen haben. Und ich habe jetzt noch einen Brief geschrieben und dann eben auch zum Ausdruck gebracht, es war schön, diese Gemeinschaft über Zoom-Meeting, und ich habe mich so gefreut, aber es kann natürlich das wirkliche Sehen nicht ersetzen. Und dann eben diese Verse zitiert. Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen. Und wir wollen mündlich miteinander reden. Die Fußnote 4 in der Elberfelder erklärt, wörtlich steht hier von Mund zu Mund. Ja, und diese Wahrheit lehrt der Apostel nicht nur hier, sondern im 2. Johannesbrief hatten wir das ja in Vers 12 ganz ähnlich gefunden. Nämlich, liest du?
Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei.
Danke. Also, hier sagt er nicht Tinte und Feder, sondern Papier und Tinte. Also wir haben drei Medien, die da verwendet werden, um den indirekten Kontakt zu haben. Tinte, Feder, Papier. Aber das ist einfach nicht das Gleiche, als wenn wir uns wirklich treffen. Und er sagt dann, ich hoffe, zu euch zu kommen, also wirklich örtlich sich treffen und dann von Mund zu Mund, ist auch hier im Griechischen, von Mund zu Mund zu reden. Und dann wird noch hinzugefügt, was das Ergebnis ist von also echter, direkter Gemeinschaft, damit unsere Freude völlig sei. Echte christliche Gemeinschaft. Und darum, wir haben doch alle genug von Corona-Abständen und Zoom-Meetings, aber wir sind dem Herrn so dankbar für all die Möglichkeiten, die wir hatten, wenn es nicht anders ging. Aber es hat manche, die haben gedacht, das ist cool, das machen wir weiter so. Und wenn ich Zoom-Meeting, dann können wir, anstatt in die Gemeinde zu gehen, zu Hause einen Livestream miterleben. Und wenn nicht die eigene Gemeinde einen Livestream macht, dann gibt es doch diverse andere Gemeinden, die machen Gottesdienst über Livestream. Und es ist doch viel, viel angenehmer, wenn man die Füße hochhalten kann. Und man kann immer noch im Pyjama bleiben und kann sogar noch irgendwelche Snacks dazu nehmen. Ja, aber es ist wirklich eine Katastrophe. Das dürfte nicht sein. Man müsste sagen, jetzt, wo wir es wieder echt können, dann muss man das echt durchführen. Und die Verheißung ist, auf dass unsere Freude völlig sei. Und dann kommt noch der Gruß in Vers 15. Friede sei dir. Johannes ist als Jude aufgewachsen und hat jeden Tag, wenn er jemanden gegrüßt hat, gesagt Shalom. Friede sei dir. Aber nicht einfach als Formel, sondern ganz bewusst, wie er im Johannes-Evangelium geschrieben hat. Johannes 14 sagt der Herr Jesus, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Frieden lasse ich euch. Der Herr Jesus ging ans Kreuz am nächsten Tag nach Johannes 14 und hat sein Leben gegeben, damit wir Frieden mit Gott bekämen, durch den Glauben. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Das ist grundsätzlich. Und dann sagt der Herr Jesus, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Das heißt, diesen Frieden, den der Herr Jesus in seinem Leben, auch in allen Stürmen und Widerständen empfunden hat, als der Sohn Gottes, der in Gemeinschaft war, ungetrübter Gemeinschaft mit dem Vater, immer, diesen Frieden gibt er uns. Das Präsenz, das drückt immer das Wiederholte aus. Gebe ich euch immer wieder. Denn dieser Friede geht uns immer wieder verloren. Manchmal durch ganz kleine Dinge. Muss man nur eine ganz kleine Meinungsverschiedenheit haben mit seiner Frau und dann ist der Frieden weg. Also, ich meine jetzt nicht unbedingt nur beim Mann, auch bei der Frau. Und eben auch sonst in Beziehungen unter Geschwistern. So schnell ist es weg. Und darum braucht es diesen Wunsch, Friede sei dir. Der Herr Jesus immer wieder seinen Frieden ins Herz gibt. Es grüßen dich die Freunde. So werden die Gläubigen genannt. Sind Freunde. Nicht einfach nur Gläubige. Gläubige sollten Freunde werden. Und in der Gemeinschaft der Gläubigen, in der Gemeinschaft, sollte man Freundschaften schließen und pflegen. Und dann wird gleich noch gesagt, von anderen Freunden, in Bezug auf andere Freunde, grüße die Freunde. Aber fügt hinzu, mit Namen. Wieso mit Namen? Weil Namen so wichtig sind für Gott. Jesaja 43, da sagt der Herr, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und als Saulus vor Damaskus war, da rief der Herr Jesus, Saul, Saul. Als der kleine Samuel in der Stiftshütte schlief, unter der Decke, gerade auf der Höhe der Bundeslade, plötzlich hörte er die Stimme: Samuel, Samuel. Und wir haben 7 Beispiele in der Bibel, wo so mit Doppelnamen Menschen vom Herrn gerufen werden. Und wir denken auch an Johannes 20, als Maria so todunglücklich im Garten von Golgatha war und sie meinte, sie würde mit dem Gärtner sprechen. Wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingetan hast. Sie war am Boden zerstört, sie haben meinen Herrn genommen. Und dann sagte Herr Jesus: Maria. Sie dreht sich um: Rabuni. Sofort hat sie den Herrn erkannt, als er ihren Eigennamen gerufen hat. Unser Name ist eben verbunden mit dem, was wir als Personen sind, als Identität. Und darum ist es ja auch wichtig, dass wir versuchen, uns auch mit Namen anzusprechen. Nicht sklavisch. Und vor allem das Problem ist, wenn man den Namen nicht mehr weiß. Und ich bin immer so froh in Französisch, in Schweiz, das ist so angenehm. Da sagt man allen Leuten: Bonjour, Madame, Bonjour, Monsieur. Und auch bei denen, die man schon gut kennt, man sagt nicht den Namen. Ja? Ist komisch, wenn man sagt: Bonjour, Monsieur. Und dann noch den Namen. Nein, da kommt man durch Peinlichkeiten schneller herum. Aber etwas anderes ist es ja, dass man sich bemüht. Und eben nicht, um so zu sein wie der Vertreter von der Versicherung. Das mag ich gar nicht. Herr Liebi, ich muss Ihnen sagen, also für Sie, Herr Liebi, habe ich ein ganz besonderes Angebot. Warum sagt er ständig den Namen? Um mir deutlich zu machen, dass er wichtig ist, der Kunde. Aber er ist eigentlich nur wichtig in finanzieller Hinsicht. Ja. Ich meine, wenn ich nachher am nächsten Tag irgendeine Not habe, kann ich nicht anrufen. Ja, außer es wäre natürlich wieder ein Problem mit dem Auto, ja. Und da muss ich die Autoversicherung anrufen. Aber der ist nicht interessiert jetzt an meinem persönlichen Leben. In der Regel, ja. Und darum ist es quasi ein Ausnutzen einer Technik, wie man Menschen eben an sich binden kann, ihnen das Gefühl von Wichtigkeit geben kann und dann sind sie leichter bereit zu unterschreiben. Kostet ja nur 80 Franken Aufpreis. Und es ist sowieso noch ein Sonderpreis gewesen. Ja, aber hier sehen wir den Wert eben dieser persönlichen Wertschätzung. Grüße die Freunde mit Namen. Ja, dann wollen wir hier schließen.